Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
»70 Jahre regiert, gestorben und ein Jahr lang wird schwarz getragen.« Wir wundern uns heute Abend über die Thailänder, die verehren ihren verstorbenen König Bhumibol so sehr. Ein Jahr nach seinem Tod startet jetzt die Beisetzung. Ralf Klein ist heute an meiner Seite. Bhumibol wird da ausgesprochen, ne?
Bhumibol
geschrieben,
ja.
Bhumibol. Du weißt jetzt alles über Bhumibol?
Ja, was soll ich sagen? Ich habe viel recherchiert und es ist einfach krass, was da gerade abgeht. 5 Tage lang wird sein Abschied gefeiert quasi. Und ich habe mir das mal ein bisschen angeschaut und ich bin wirklich erstaunt, kann man sagen.
Und du trägst auch schwarz heute.
Ich trage auch schwarz, so ist es.
Außerdem Thema gleich der Prozessauftakt in Istanbul gegen den deutschen Menschenrechtsaktivisten Peter Steutner, der sagt, einige der Terrororganisationen, denen ich da angeblich angehören soll, kannte ich noch nicht mal beim Namen. Unser Korrespondent meldet sich gleich gegen 20 vor 7 hier bei uns. Am Mikrofon ist Ralf Günther, hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Und heute, Trommelwirbel, ist offizieller Weltnudeltag, meine Damen und Herren. Zur Feier des Tages möchten wir euch ein Video empfehlen, auf dem ein Hund Spaghetti Napoli kocht. Sehr, sehr lustig. Gebt mal ein bei YouTube, Funny Dog und Spaghetti, und lacht ein wenig, aber erst gleich. Ich habe nicht zur Feier des Tages heute zweimal Nudeln auf dem Essensplan. Heute Mittag in der Kantine gab es Spaghetti all'Arrabbiata und heute Abend gibt es dann nochmal zu Hause Bolognese. Und unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter Alex Buchwald, du bist dazu heute noch unser Pasta-Profi. Du hast einen Riesenstapel Nudelexpertise gesammelt. Fang doch mal ganz vorne an. Wo kommt sie denn her, die Nudel?
Tatsächlich aus China. Da hatte es lange Zeit einen Kampf gegeben zwischen China und Italien. Doch vor 12 Jahren haben Forscher dann eine 4000 Jahre alte Nudel in China ausgegraben. Und damit war klar, Asianudeln gab es zuerst. Aber diese Legende mit Marco Polo, der die Nudeln dann im 13. Jahrhundert nach Italien gebracht haben soll, stimmt auch nicht. Denn die Pasta gibt es schon dort seit dem 4. Jahrhundert.
4000 Jahre alte Nudel, lecker. Mit Tomatensauce oder Carbonara?
Weiß man nicht, aber hier geht es ja dann auch schon los, ne? Also es gibt ja allein schon 200 bis 600 verschiedene Pastasorten in Italien. Und da sind die asiatischen Nudeln oder deutsche Spätzle oder Maultaschen gar nicht mitgezählt.
Oder Buchstabensuppe.
Oh ja, auch nicht zu verachten, hatte ich lang nicht mehr. Also in welcher Form auch immer. Wir Deutsche essen sehr gerne Pasta und Nudeln. Laut Ernährungsreport 2017 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft essen wir am zweitliebsten Nudeln nach Fleisch. So, und jetzt muss man sich auch mal entscheiden können. Ich drücke die Asianudeln und die Maultaschen der Republik in den Skat und komme nochmal zur Pasta, zur Königin unter den Teigwaren. O tagliatelle, fettuccini, maccheroni, farfalle, gnocchi, spaghetti, spaghettini, fusilli, orecchiette, lasagneplatte. Wie sehr ich dich doch liebe.
Ja, tun wir alle. Und dann am besten immer schön al dente. Wie macht man es denn eigentlich richtig, al dente? Ich habe mal gehört, 9 Minuten kochen und dann die Spaghetti an die Wand werfen. Und wenn sie dann kleben bleibt, dann ist sie bissfest.
Also abgesehen davon, dass ich diese Vorstellung, Nudeln von der Wand abkratzen, um sie dann zu essen, schon für ziemlich bekloppt halte, ist da auch noch ein Denkfehler. Denn die Nudel kann zwar außen schon klebrig und weich sein, innen aber noch hart. Heißt, dieser Küchentrick ist gar keiner. Am besten, sagen Köche, zwischendurch eine Nudel rausfischen und testen.
So, genau so mache ich das ehrlich gesagt auch. Mach uns doch mal einen richtig guten Teller Nudeln für uns bitte jetzt.
Also, mein Freund Manuel aus Bozen sagt immer, Nudeln wollen schwimmen. Heißt, in einem großen Topf viel Wasser erhitzen, etwa 1 Liter pro 100 Gramm Pasta. Wenn das Wasser sprudelt, erst dann kommt Salz rein und dann die Nudeln. Und dann bitte auch nicht den Deckel drauf, sondern schön weiter bollern lassen. Nach 8 bis 9 Minuten müssten die Spaghetti oder eine ihrer Freundinnen al dente sein.
Und dann gibt es so Leute, die schrecken tatsächlich die Nudeln danach ab mit kaltem Wasser und hauen Öl drauf, damit sie nicht verkleben?
Nein, ach, das sind auch die gleichen, die Öl ins Kochwasser kippen. Die kommen ja in der Regel gleich in die Soße. Und wenn du abschreckst oder einölst, dann bleibt die Soße nicht kleben. Und bitte auch nicht Spaghetti durchbrechen, dann kochen sie unregelmäßig. Und die Soße, ja gut, die darf jeder, wie er will. Ein Klassiker ist ja Tomatensoße. Die beste der Welt macht da im Übrigen ein Fulvio Piarangelini aus Sizilien. Das ist so ein Megapurist, der macht Tomatensoße aus frischen Tomaten, ohne ein Messer zu benutzen.
I say that tomatoes ate the knife. I want to cut just by hand. the only possible way to cut tomatoes.
Großartig. Ich könnte ihm stundenlang zugucken, wie der da seine Tomaten bearbeitet.
Wir sind im Jahr 2017, wir haben doch alle keine Zeit. Geht's denn auch schneller? Also ohne Knoblauch streicheln, ohne Olivenöl handwarm in die Pfanne gleiten lassen und jede Tomate einzeln grüßen und vor allem schneller als 5 Liter Wasser kochen, um dann am Ende die Spaghetti reinzuwerfen. Das dauert auf meinem E-Herd tatsächlich eine Ewigkeit.
Also es gibt da 2 Lifehacks. Die Spaghetti in eine Pfanne legen, kaltes Wasser drüber schütten und dann erst den Herd einschalten. Während das Wasser erhitzt, ziehen die Nudeln schon was und sind dann so nach 5 Minuten klar. Oder Pasta in 60 Seconds, Nudeln morgens in Wasser einweichen und wenn du abends nach Hause kommst, in kochendes Wasser werfen. In 1 Minute fertig und dann isst sie bitte auch gleich mit Ketchup und altem Gouda, weil mit gutem Essen hat das nichts mehr zu tun. Kannst auch gleich trockene Asianudeln aus der Tüte essen, wie mein Neffe. Guten Appetit.
Dankeschön. Alex Buchwald. Einen Tipp hätte ich übrigens auch noch. Weißt du, wie das geht mit dem besten Salzwasser? Also wie viel Salz du dann ins Wasser tust? Du musst das Salzwasser abschmecken.
Ach nee, das ist ja mal spannend.
Klingt doof, mache ich aber immer.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Mit Ralf Günther und Rahel Klein ist heute Abend auch da. Grüß dich.
Hallo.
Hast du schon Urlaubspläne für kommendes Jahr? Wo soll's hingehen?
Ich würde gerne nach Marokko surfen. Mhm. Ich würde auch gerne mal nach Nicaragua, da man auch sehr gut surfen kann.
Außergewöhnlich, okay.
Ja, und da soll es ja auch sehr, sehr schön sein. Das sind meine beiden Reiseländer. Und, und du?
Ich will ja immer lieber dahin, wo ich schon mal war.
Aha.
Island steht wieder an und Spanien. Und neu dazukommen wird wahrscheinlich kommendes Jahr Irland.
Irland.
Noch, okay, ja. Und für alle, die noch nicht wissen, wo sie hinwollen kommendes Jahr, die also Inspiration haben wollen, da hat der Reiseführer Lonely Planet mal wieder ein paar Ziele rausgesucht. Rahel, was empfehlen die so?
Ja, Lonely Planet sucht ja ganz gern so Reiseziele aus, die noch nicht so populär sind, also Länder oder Städte, die so als aufstrebend gelten, wo im nächsten Jahr vielleicht auch irgendwas Besonderes stattfindet oder halt auch Ziele, die aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen vernachlässigt werden. Mhm. Und bei den Ländern ist für nächstes Jahr Chile auf Platz 1. Da wird im ganzen Land nämlich nächstes Jahr 200 Jahre Unabhängigkeit gefeiert. Da dürfte es gut Party geben wahrscheinlich. Hinter Chile liegt auf Platz 2 Südkorea. Da finden im nächsten Jahr die Olympischen Winterspiele statt. Und unter den Top 10 ist zum Beispiel auch noch Djibouti am Horn von Afrika gelandet. Also schon sehr außergewöhnlich. Da gibt es krasse Wüstenlandschaften und es ist anscheinend ein Paradies für Taucher. Und auch Georgien oder Malta sind dabei unter den Top 10. Aber, und eins hat mich auch sehr gewundert, da ist auch Portugal bei und da muss man ja jetzt wirklich sagen, das ist jetzt nicht mehr so der krasse Geheimtipp, würde ich sagen.
Es gibt ja aber auch nicht nur Ländertipps, Lonely Planet empfiehlt ja auch Städte. Wo müssen wir da nächstes Jahr unbedingt mal hin?
Genau, also Ralf, wenn du jetzt auch noch nicht da warst und dich vielleicht für Kunst und Kultur interessierst, ja, dann solltest du unbedingt mal nach Sevilla in Spanien nächstes Jahr.
War ich noch nicht? Nee, okay.
Schau, ist ja die Hauptstadt von Andalusien und laut Lonely Planet lebt die Stadt gerade sehr, sehr auf, was Kunst angeht. Im nächsten Jahr wird er der Europäische Filmpreis vergeben und der Barockmaler Esteban Murillo feiert seinen 400. Geburtstag.
Ist eigentlich auch irgendwas Deutsches dabei?
Ja, auf Platz 4 der Reiseempfehlung liegt Hamburg. Ja, vor allem die Elbphilharmonie wird da erwähnt, aber auch die Strandbars an der Elbe und ein Nachtleben, das zu den besten Europas zählt, so heißt es im Reiseführer. Und die Autoren schreiben sogar, dass man sich manchmal in Hamburg das Gefühl hat, in einem ganz anderen Land zu sein.
Also, für alle, die nicht so viel Kohle haben oder nicht so weit weg wollen, Hamburg liegt auf Platz 4 der Top-Städte-Reiseziele für 2018. Das sagt jedenfalls der Lonely Planet bei seinen jährlichen Reisetipps. Und die Länderempfehlungen sind unter anderem Chile, Südkorea und Georgien. Rahel Klein hatte die Infos und die ganze Liste und sowieso alles.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Einige der Terrororganisationen, denen ich da angeblich angehören soll, die kannte ich nicht mal beim Namen. Das hat Peter Steutner heute gesagt, der deutsche Menschenrechtsaktivist, der steht seit heute in Istanbul vor Gericht, zusammen mit 10 weiteren Angeklagten. Der Vorwurf ist Mitgliedschaft oder Unterstützung bewaffneter Terrororganisationen, worauf bis zu 15 Jahre Gefängnis drohen in der Türkei. Dabei haben wir uns nur zu einem Workshop über IT-Sicherheit und Stressbewältigung Einigung getroffen, sagen die Menschenrechtler. Christian Buttgereit hat den Prozessauftakt für uns heute beobachtet. Das läuft auch noch. Christian, was für eine Stimmung ist das da heute im Gerichtssaal in Istanbul?
Ja, es ging erstmal mit 1,5 Stunden Verspätung los, weil der Andrang sehr groß war. Und es kamen längst nicht alle in den Gerichtssaal, die sich das angucken wollten. Es waren ja 11 Angeklagte da. Und da war natürlich entsprechend auch der Andrang groß von Angehörigen, aber vor allen Dingen eben auch von anderen Menschenrechtlern, die dieses Verfahren verfolgen wollten. Auch von deutscher Seite waren da einige Beobachter gekommen, etwa der deutsche Generalkonsul Birgelen, der natürlich wegen Peter Steutner da war, deutsche Amnesty-Vertreter und auch ein deutscher Bundestagsabgeordneter, Özcan Mutlu von den Grünen.
Die sitzen immer noch im Gerichtssaal. Was ist bisher passiert? Wer durfte sich äußern?
Ja, bisher ist passiert, dass die Anklageschrift verlesen wurde, dass die ersten Angeklagten jetzt ihre Statements gehalten haben. Ich glaube, jetzt ist gerade die vierte dran. Ich musste den Saal ja wieder verlassen, um jetzt dieses Gespräch zu führen. Aber Peter Steutner hat als zweites gesprochen, dann in Englisch und übersetzt auf Türkisch. Er wirkte dabei relativ aufgeräumt, am Anfang vielleicht etwas nervös, hat dann aber etwa eine Dreiviertelstunde sein Statement gehalten und dabei alle Vorwürfe von sich gewiesen. Er bedankte sich für die Möglichkeit, jetzt vor Gericht diese Stellungnahme abzugeben, aber er sagte ganz klar, er sei unschuldig in allen Anklagepunkten und er forderte seine sofortige und bedingungslose Freilassung.
Aber was ist denn die Anklage? Die war ja bisher geheim, die Anklageschrift. Ist denn zumindest jetzt konkret bekannt, was genau Steutner vorgeworfen wird?
Also diese Anklageschrift umfasst 16 Seiten für 11 Angeklagte. Das klingt relativ dünn und ist es auch inhaltlich. Denn alles, was man Peter Steutner vorwirft, das ist Terrorpropaganda und Terrorunterstützung vor allen Dingen. Das ist natürlich ein schwerer Vorwurf, aber er wird nicht so richtig belegt. Das findet unter anderem Steutners Anwalt natürlich. Steutner selbst ging auf einige Anklagepunkte ein. Er sagte erstmal, dieser Vorwurf der Terrorunterstützung habe ihn persönlich sehr getroffen, denn er ist Menschenrechtsaktivist. Er arbeitet für die andere Seite und hatte nie Kontakt zu Terrorgruppen. Und er sagte, einer dieser Terrorgruppen, mit denen er da zusammengearbeitet haben soll, deren Namen habe er erst in der Türkei erfahren. Er hat da überhaupt keine Verbindungen und sagte, dieser Vorwurf ist einfach sehr konstruiert. Was hatte Steutner gemacht? Er hatte türkische Menschenrechtler unterrichtet, wie sie beispielsweise sensible Daten auf ihren Handys so verpacken, verstecken können, dass die nicht sofort gefunden werden. Beispielsweise, wenn das Handy verloren geht oder auch wenn die Polizei einen kontrolliert. Daraus macht eben die Anklageschrift, dass Steutner und die anderen offenbar Unruhen in der Türkei geplant hätten, ähnlich den Gezi-Unruhen 2013, letztendlich vielleicht sogar einen Umsturz und das ist natürlich Terrorismus. Auf diesem Niveau arbeitet die Anklageschrift. Steutner hat manches zerlegt. Hauptbelastungszeuge ist ein anonymer Zeuge, der andere ist ein Dolmetscher und dieser Dolmetscher ist es offenbar auch, der Steutner manches in den Mund gelegt hat, was ihn jetzt in diesem Prozess zum Verhängnis werden könnte.
Dieses große Medieninteresse drumherum, kann das dazu beitragen, dass es auch wirklich ein fairer Prozess wird wegen der großen Beobachtung oder schadet das eher sogar?
Naja, es ist, glaube ich, schon ganz hilfreich, wenn die türkische Seite sieht, dass da von deutscher Seite drauf geguckt wird und auch von türkischer Seite wird dieser Prozess beobachtet. Ein türkischer Abgeordneter, der Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses, Mustafa Yeneroğlu, war auch bei diesem Prozess zugegen. Er wollte sich jetzt uns gegenüber nicht zu seinen ersten Eindrücken äußern, aber wir erinnern wir uns ja auch an die Geschichte dieses Verfahrens. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hatte in einem Versuch, wieder auf Deutschland zuzugehen, ein beschleunigtes Verfahren in Aussicht gestellt und bei aller Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei war es ihm wohl doch gelungen, ein relativ schnelles Verfahren zu erreichen. Man muss ja sehen, nach 112 Tagen gibt es hier den ersten Prozesstag, während Deniz Yücel nach mehr als 200 Tagen immer noch auf seine Anklageschrift wartet. Also dieser Prozess ist hochpolitisch. Die Bundesregierung hat ja auch gefordert, Steutner sofort freizulassen und schaut natürlich. Und wenn es hier zu einer Verurteilung kommen sollte, dann ist das fürs deutsch-türkische Verhältnis natürlich eine weitere Verschlechterung.
Wie geht das jetzt weiter? Wie ist die Perspektive? Also wann kommt da ein Urteil?
Also das kann man nicht sagen. Was heute wahrscheinlich noch passiert, möglicherweise geht das Ganze ungefähr noch eine Stunde weiter, dass die Richter entscheiden, ob die Angeklagten in Untersuchungshaft bleiben oder während der Dauer des Verfahrens auf freien Fuß kommen. Das kann natürlich schon ein kleines Zeichen sein, in welche Richtung sich dieser Prozess entwickelt, denn einen gefährlichen Terroristen würde man wohl kaum auf freien Fuß lassen. Das ist das, worauf auch Steutner und sein Anwalt hoffen, dass er eben heute Abend nicht wieder zurück muss ins Hochsicherheitsgefängnis nach Silivri, 80 Kilometer westlich von Istanbul, sondern dass er als freier Mann diesen Gerichtssaal verlassen darf, vielleicht im eben unter der Auflage, bis zum nächsten Prozesstag die Türkei nicht zu verlassen. Aber das wäre natürlich für Steudner etwas sehr Positives. Er könnte seine Familie wiedersehen, wenn die in die Türkei kommen. Und er könnte sich natürlich viel freier bewegen, als das jetzt in der Gefängniszelle der Fall ist.
In Deutschlandfunk Nova, Christian Buttgereit zum Prozessauftakt in Istanbul. Da steht seit heute Menschenrechtsaktivist Peter Steudner vor Gericht.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Bei uns im Viertel gibt's zwei Lieblings-Thai-Imbisse. Beide lecker und beide haben noch was gemeinsam. Es hängt ein Bild von König Bhumibon an der Wand. In dem einen kleinen Laden ist es sogar ein Bhumibon-Schrein mit Kerze und mit Obst für den König, für den Verstorbenen. Der Mann heißt, also er wird geschrieben Bhumibol, aber Bhumibon Adulyadej, auch König Rama der Neunte genannt, ist vor einem Jahr im Alter von 88 Jahren gestorben. 70 Jahre lang war er König und dabei sehr, sehr, sehr beliebt. Ein Jahr lang haben die Menschen in Thailand deswegen schwarz getragen und heute haben dann in Bangkok die Beisetzungsfeierlichkeiten begonnen. Die dauern insgesamt 5 Tage lang. Rahl Klein aus unserem Team. Man kann sagen, die sind pompöser als alles, was Thailand bisher gesehen hat.
Ja, sie sollen 76 Millionen Dollar kosten insgesamt. Und heute haben jetzt buddhistische Mönche schon mal im Palast gesungen. Und der Leichnam von Bhumibon wird dann jetzt aus dem Sarg rausgenommen, wo er ein Jahr lang drin gelegen hat, und mit gesegnetem Kokoswasser übergossen. Und morgen findet aber dann erst der absolute Höhepunkt statt. Da wird die Leiche nämlich eingeäschert. Und zwar in einem goldenen Krematorium, das extra auch dafür gebaut wurde. Und der Sarg von Bhumibon wird dann erstmal auf einem 50 Meter hohen Scheiterhaufen verbrannt. Den haben Künstler verziert und gestaltet, also alles super aufwendig. Es werden ungefähr 250.000 Menschen zu dieser Prozession erwartet. Und die haben auch heute Nacht schon bei Gewitter und Regen draußen ausgeharrt, um sich auch wirklich einen guten Platz zu sichern. Und die dürfen während der Prozession aber keine Fotos oder Selfies machen. Handys sind verboten, genauso wie Lang lebe der König rufe. Stattdessen müssen die Leute alle still auf die Knie fallen.
Aber wenn der schon vor einem Jahr gestorben ist, wieso wird der jetzt erst beigesetzt?
Also bei Königen in Thailand dauert das wohl immer etwas länger. Aber dieses Mal musste ja noch das Krematorium 10 Monate lang gebaut werden erstmal. Deswegen hat es halt jetzt auch ein ganzes Jahr gedauert. Und außerdem sollte dem Volk aber auch so die Gelegenheit gegeben werden, dem König die letzte Ehre zu erweisen. Und es sind auch im letzten Jahr mehr als 12 Millionen Menschen zum Palast gepilgert und haben das auch wirklich getan.
Was muss der König in Thailand für eine Bedeutung haben, wenn man da so einen Riesenbohai drumherum macht?
Also Könige in Thailand gelten so als Inkarnation des Hindu-Gottes Vishnu und die werden zum Teil halt auch einfach wie Halbgötter verehrt. Aber man muss auch sagen, es finden auch längst nicht alle den König gut. Das Ding ist nur leider, es gibt in Thailand halt ein ganz strenges Gesetz, was wirklich drakonische Strafen vorsieht, wenn du dich negativ über den König äußerst oder wenn du ihn einfach nur irgendwie kritisierst oder so. Da kannst du mehrere Jahre für in den Knast wandern und gut, deswegen machen das natürlich dann auch nicht so viele. Und diese Feier jetzt hat aber auch einen ganz bestimmten Hintergrund, das sagt Oliver Pai, der lehrt an der Uni Bonn am Institut für Asienwissenschaften.
Die Monarchie ist die glamouröse Ummantelung des Militärregimes. Ja, das heißt, wenn man so einen Riesenfeier macht und diese Riesenstaatstrauer organisiert, kann man von dem, was eigentlich gerade passiert in Thailand, nämlich dass wir seit 2014 eine Militärdiktatur haben, kann man damit im Grunde ablenken, weil man sagen kann, hier das Wichtigste ist, dass wir alle Thai sind, dass wir alle sagen, unseren König lieben.
Also diese Trauer gemeinsam als Volk zu zelebrieren, ist also so ein verbindendes Element, was am Ende das herrschende Militär in Thailand stärken soll.
Der Nachfolger von Bhumibon ist ja sein Sohn. Wird sich da jetzt irgendwas ändern in Thailand demnächst?
Also sein Sohn Vajiralongkorn ist ja wirklich ein völliges Gegenteil zu seinem Vater. Bhumibon hatte ja einen sehr guten Ruf, der hat sich viel für wohltätige Zwecke engagiert, war auch sehr bescheiden. Und sein Sohn fällt ja eher dadurch auf, dass er sehr viele Kinder von ganz verschiedenen Frauen hat, viele Affären. Der jettet sehr gern durch die Welt. Man kennt vielleicht auch die Bilder von ihm, wie er in einem bauchfreien Tanktop mit seiner Freundin durch München läuft, ja, in so einem Möbelhaus. Die haben in München eine riesige Villa am Starnberger See. Und dieser Lebensstil gefällt dem Militär natürlich gar nicht, sagt auch Oliver Pai.
Vajiralongkorn ist im Grunde eine Katastrophe für die Monarchisten, weil diese ganze Ideologie dass man im Grunde das Militär gewähren lassen soll, weil das Militär eben den König stützt und den König verteidigt. Das bricht dann weg, wenn der König nicht mehr eben dieses Image verkörpert. Also wenn sein Vater so eine moralische Instanz war, wird er als moralisch verdorben angesehen.
Also eigentlich lautet der Deal in Thailand, das Militär stützt so den König und das Militär braucht den König und dessen Beliebtheit aber auch, um das Volk halt bei der Stange zu halten. Mhm. Aber jetzt so ein Vajiralongkorn, der beim Volk sehr, sehr unbeliebt ist, eben wegen seinem Lebensstil, der schwächt natürlich dieses ganze System. Und dann wird sich halt jetzt zeigen, ob das vielleicht dazu führt, dass dann vielleicht die anderen, die eher demokratischeren Kräfte, sich wieder irgendwie durchsetzen oder ob das Militär das Volk dann ja mit Gewalt einfach auf Linie hält.
In Thailand haben heute die Beisetzungsfeierlichkeiten für den vor einem Jahr verstorbenen König Bhumibol begonnen. Morgen wird er dann in einer pompösen Prozession eingeäschert und in Bangkok werden hunderttausende Menschen erwartet. Rahel Klein hatte die Infos heute Abend.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das Pariser Klimaabkommen unterschreiben, das ist natürlich das eine. Dann aber auch wirklich abliefern und die Ziele erreichen, das ist das andere. Und eine Idee ist da, raus aus der Kohle, um die CO2-Bilanz zu verbessern. Das planen immer mehr Länder in Europa. Für Deutschland gibt es allerdings kein Ausstiegsdatum. Jetzt heißt es aber, aus Italien bis 2025 soll dieses Land raus sein aus der Kohlekraft. Georg Ehring aus unserer Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion. Wie will Italien das schaffen, diesen Ausstieg aus der Kohle? Ist das schwer und auch teuer?
Das fällt den Italienern sicherlich ein bisschen leichter als uns. Italien hat ungefähr 15% seines Stroms aus der Kohle. Das ist viel weniger als bei uns. Und die wollen ihre Kohlekraftwerke sukzessive abschaffen. Es gibt 9 Kohlekraftwerke in Italien. Für 5 davon gibt es schon Ausstiegspläne. Die Italiener wollen auch nicht, wie wir, gleichzeitig aus Kohle und Atomkraft aussteigen. Die Atomkraft haben sie schon 1990 abgeschafft, nach der Katastrophe von Tschernobyl, ganz weitsichtig. Und haben dann 2011 abgelehnt, wieder einzusteigen. Nach der Katastrophe von Fukushima. Also es fällt ihnen leichter. Die Italiener haben auch mehr Sonne als Deutschland und die Erneuerbaren bringen dort auch mehr. Italien will das vor allem durch, aber auch übergangsweise durch Gaskraftwerke erreichen und da wollen sie auch Geld reinstecken. Die Kostenschätzungen für die Abschaltung der Kohlekraftwerke liegen bei ungefähr 2,5 Milliarden Euro. Also verglichen mit unserer Energiewende ist das Peanuts.
Okay, also Sonne ist klar. Haben die dann so riesengroße Solarparks? Das haben sie wohl schon, aber was ist mit Gaskraftwerken? Also woher bekommen sie das Gas? Hat Italien Gas?
Italien ist mit Gas nicht so gesegnet. Italien ist Importeur eigentlich von all seinen Energiequellen, ist auch der größte Stromimporteur Europas. Ungefähr 15% des Stroms in Italien kommt aus Importen, vor allem aus Atomkraftwerken in Frankreich. Und die werden sich das Gas liefern lassen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob die großen neue Gaskraftwerke bauen werden, denn auch Gas ist eine fossile Energiequelle, verursacht CO2, wenn auch deutlich weniger als die Kohle. Und sie werden wahrscheinlich vorhandene Gaskraftwerke besser auslasten und dadurch den Stromanteil von Gas vorübergehend steigern. Ein Kraftwerk hat eine Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten und wenn man bis Mitte des Jahrhunderts mit dem CO2-Ausstoß auf Null will, dann ist auch Gas nicht mehr die richtige Lösung.
Das kommt mir so vor, als würden in Europa alle möglichen Länder ganz unterschiedliche Wege gehen. Also die Franzosen, die Engländer sind weiterhin Fans der Atomkraft. Was in Deutschland passiert, ist klar. Jetzt die Italiener. Also im internationalen Vergleich geht es da eher in Richtung mehr oder weniger Kohle?
Im internationalen Vergleich geht es ganz, ganz klar in Richtung weg von der Kohle. Das sind, wenn man mal in Europa schaut, es gibt eine ganze Reihe europäische Länder, die Ausstiegspläne haben. Großbritannien will bis 2025 aus der Kohle aussteigen, Frankreich bis 2022. Die neue niederländische Regierung will auch den Kohleausstieg einleiten, Portugal auch. In den USA ist die Kohle auf dem Rückzug, obwohl Donald Trump als Präsident versucht, dagegen zu steuern, aber sie ist einfach unrentabel verglichen mit den erneuerbaren Energien. China steigt mit großer Wucht aus der Kohle aus. Es gibt ein paar Länder, die weiter auf die Kohle setzen. Dazu gehört auch Deutschland. Dazu gehört Polen, wo die Kohle auch so ein nationales Symbol ist für Unabhängigkeit in der Energieversorgung. Aber insgesamt geht die Tendenz ganz klar weg von der Kohle.
German Watch hat mal gesagt, eigentlich müsste man sofort heute aus der Kohle aussteigen, die Verstromung von Kohle stoppen. Wie realistisch wäre denn das bei uns?
Also von heute auf morgen geht das nicht, aber In 10 Jahren oder so, in so einem Zeitraum, wäre das schon möglich. Es gibt im Moment in Deutschland auch einen großen Überschuss an Strom, sodass man einen Teil der Kohlekraftwerke von daher gesehen abschaffen könnte. Die Kohle wird immer mehr zu einer Frage von Sozialpolitik. Die Beschäftigten in den Kohlerevieren, in den Braunkohlerevieren, für die müsste man Ersatzarbeitsplätze schaffen. Es gibt eine mächtige Lobby, die sich für die weitere Kohleverstromung einsetzt. Aber von der Energieversorgung her wird das wahrscheinlich schneller möglich sein, zumal ja auch die Bundesregierung den Ausbau der erneuerbaren Energien in den letzten Jahren deutlich gebremst hat, auch vielleicht um die Kohle zu schützen.
Montag in anderthalb Wochen, am 6. November, startet in Bonn die 23. Weltklimakonferenz mit Fachleuten und Politikern aus der ganzen Welt. Welche Rolle wird da die Kohlekraft spielen?
Die Kohlekraft wird da eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn auch vor allem auf der Nebenbühne. Es geht hauptsächlich in den Verhandlungen darum, den Pariser Klimavertrag weiter auszuformulieren, das Kleingedruckte festzulegen. Aber vor allem am Rande der Konferenz werden sich sicherlich neue Allianzen bilden, Pläne verkündet werden, welches Land aus der Kohle wie schnell aussteigen will. Und dritte Weltländer werden sich mit erste Weltländer verbünden, um auch die Finanzierung dieser ganzen Umstellung zu sichern. Und die Kohle ist der dreckigste Energieträger überhaupt und der wird sicherlich eine ziemlich große Rolle spielen.
Georg Ehring aus der Deutschlandfunk Nova Umweltredaktion über den Kohleausstieg Italiens bis 2025.
Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
Gewisse Parallelen zu gestern in Deutschlandfunk Nova. Da haben wir euch die russische Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobchak vorgestellt. Die will gegen Wladimir Putin antreten. Heute Abend schauen wir auf Meral Akşener, die in der Türkei heute offiziell ihre neue Partei gegründet hat. Party, also Partei, Party Englisch. Und sie will es damit mit Recep Tayyip Erdogan aufnehmen. Die ehemalige Innenministerin, die soll säkular, konservativ und national ausgerichtet sein. Gut, national und konservativ, das bekommen die Türken auch bei Erdogan, aber die Trennung von Kirche und Staat, so wie Atatürk das mal haben wollte, davon ist Erdogan ja immer weiter abgerückt. Wir sprechen mit Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo. Erkan, wir wissen von Meral Akşener, dass sie die erste und bisher einzige Innenministerin der Türkei war. 1996 bis 1997 war das. Was sollte man sonst noch über sie wissen?
Also Meral Akşener ist eine sehr ehrgeizige Frau, wie ich sie seit eigentlich langem nicht mehr in der türkischen Politik gesehen habe. In der Tat war sie, wie du gerade sagtest, kurz Innenministerin unter dem damaligen islamistischen Ministerpräsidenten Necmettin Erbakan. Ja, und Akşener mauserte sich aber dann regelrecht zu einer nationaldenkenden Frau, weshalb sie dann auch später der derzeitigen Oppositionspartei, jetzt MHP, angehörte. Aber mit dem Vorsitzenden hat sie sich dann überworfen, weshalb sie jetzt unter eigener Flagge ihre Partei gründet.
Und diese Partei soll säkular, konservativ und national sein. Kann sie damit zu einer Bedrohung für Erdogan und die AKP werden?
Oh ja, ich denke, dass sie eigentlich sehr gute Chancen hätte, denn die MHP, die sie verlassen hat, ist auch in sich gespalten. Ein Teil steht zu ihrem Vorsitzenden David Bahçeli und damit auch gleichzeitig zu Staatspräsident Erdogan. Aber die andere Hälfte sieht eigentlich in Bahçeli eine Art Verräter und hat jetzt schon angekündigt, dass sie wahrscheinlich Meral Akşener folgen wird. Und viele aus der Partei sind ja schon zu ihr übergetreten, könnte man fast schon sagen. Ja, und Akşener beherrscht auch ähnlich wie Erdogan eine regelrecht mitreißende Rhetorik. Sie schafft es immer wieder, Massen von Anhängern zu euphorisieren. Und ich denke, wenn sie so weitermacht, könnte sie auch diejenigen mobilisieren, die von Erdogan enttäuscht wurden. Also Chancen hätte sie auf jeden Fall.
An welche Wähler richtet sich ihre Partei? Sind das eher die älteren Wähler oder die jungen Wähler zwischen 20 und 40 Jahren als Alternative zur AKP?
Also Akşener ist, glaube ich, so ein Unitalent in dem Fall. Sie versteht es wirklich, alle anzusprechen. Ob es den nationaldenkenden Studenten ist oder den Arbeiter. Akşener geht auch auf die Eliten in der Türkei zu, aber auch auf die Landbevölkerung. Und gerade das stellt für Erdogan eigentlich in meinen Augen die wahre Bedrohung dar, weil für Erdogan war es immer wichtig, gegen die Eliten zu arbeiten und der Landbevölkerung oder dem mittelständischen Volk zu zeigen, ich gehöre zu euch, ihr gehört zu mir. Und Akşener versucht jetzt regelrecht, Erdogan mit seinen eigenen Waffen zu schlagen, was ihr in der letzten Zeit bei diversen Veranstaltungen in meinen Augen sehr gut gelungen ist.
Von ihren Anhängern wird sie auch gerne Anatürk genannt, also Mutter aller Türken. Ist es eine Anlehnung natürlich an Kemal Atatürk? Siehst du da eine Verbindung?
Also du hörst dich schmunzeln ein bisschen. Ich denke, dass die Fußstapfen, die Atatürk nun hinterlassen hat, wirklich enorm groß sind. Dennoch ist es ihr tatsächlich zuzutrauen, als mögliche Mutter der Türken auch aufzutreten und auch entsprechend zu gewinnen. Und meine persönliche Ansicht ist, es wäre für die Türkei ein Riesenschritt nach fast einem Vierteljahrhundert, dass wieder eine Frau auf dem höchsten politischen Posten in der Türkei sitzt, nach Tansu Çiller Anfang der 90er Jahre. Meral Akşener ist das in jedem Fall zuzutrauen.
Erkan Arıkan, Leiter der türkischen Redaktion von WDR Cosmo, über Meral Akşener, die ehemalige türkische Innenministerin, die heute dort eine neue Partei gegründet hat und gegen Erdogan antreten will.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn ihr noch studiert oder an der Uni arbeitet und dann viel in der Mensa essen müsst und wenn ihr dann auch noch Veganer seid, dann habt ihr es in vielen Mensen nicht wirklich leicht. In anderen gibt's da aber schon ziemlich gutes Essen. Ein tolles Angebot. Die Tierschutzorganisation PETA, die hat jetzt wieder die veganfreundlichste Mensa Deutschlands gekürt. Deutschlandfunk Nova Teammate Rahel Klein, in welcher Mensa kann ich denn am besten essen, wenn ich Veganer bin?
Also insgesamt haben die 900 Mensen und Cafeterias befragt und 6 davon haben ein herausragendes veganes Angebot und 4 Sterne bekommen. Das ist die höchste Punktzahl und da können sich Studierende in Augsburg, in Berlin, in Essen-Duisburg, in Erlangen-Nürnberg, in Heidelberg und in Koblenz freuen. Also die Mensen glänzen wirklich mit besonderen Aktionen rund ums vegane Essen, zum Beispiel mit Kochkursen oder so, oder halt mit einem überdurchschnittlichen Angebot an veganen Gerichten. Also da gibt es jeden Tag mehrere vegane Gerichte.
Wo sollte ich als Veganer besser nicht studieren und da in die Mensa gehen?
Diese Mensen haben nur einen Stern und das sind insgesamt 5 Mensen. Das sind unter anderem Aachen, dann Bielefeld, Siegen hat nur einen Stern, meine frühere Uni, by the way. Dann die Mensa in Stuttgart und die in Niederbayern in der Oberpfalz. Hier haben Veganer wirklich schlechte Karten, bekommen an manchen Tagen gar kein eigenes Gericht und es gibt auch kaum Aktionen oder geschultes Personal in der Küche oder bei der Ausgabe, sagt Peter.
Aachen hat doch fast eh nur männliche Studis.
Und meinst du, die sind nie Veganer?
Doch, aber seltener, oder?
Weiß ich nicht.
Wie ist so das Fazit insgesamt? Also haben sich die Mensen in Deutschland weiterentwickelt in den vergangenen Jahren oder ist das Angebot insgesamt gesehen eher schlecht?
Also Peter sagt, dass die Auswahl an veganen Gerichten insgesamt gesehen sehr kreativ und auch ausgewogen ist. Und seit diese Auszeichnung jetzt schon vergeben wird, das ist seit 2014, wird das Angebot anscheinend auch immer umfangreicher und besser. Also gute Karten für die Veganer.
Mensen, die glänzen. Die Tierschutzorganisation PETA hat die veganfreundlichsten Mensen Deutschlands ausgezeichnet. Auch die bewertet, die das schlechteste vegane Angebot für die Studierenden hat. Gute Nachricht für alle Veganer. Das Angebot wird insgesamt umfangreicher und besser.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Wer gerne Wein trinkt, der sollte sich noch schnell einen Vorrat anlegen, denn die Weinernte ist in diesem Jahr weltweit nicht besonders gut gelaufen. Das meldet die Internationale Organisation für Rebe und Wein und darüber berichtet auch der britische Guardian. Demnach war das Wetter vor allem in Europa dieses Jahr schlecht für den Weinanbau und deshalb könnte die Produktion auf eins der größten Tiefs seit 50 Jahren sinken. Weltweit wird die Weinproduktion in diesem Jahr wohl um 8% zurückgehen. Umgerechnet auf Flaschen wären das fast 3 Milliarden weniger als im Vorjahr. Besonders betroffen sind die Top 3 der Weinproduzenten: Italien, Frankreich und Spanien. Die italienischen Weinbauern wurden vor allem von Hitzewellen getroffen. In Regionen, aus denen die Trauben für Prosecco und Chianti kommen, wurde viel weniger geerntet. In den französischen Anbaugebieten Champagne, Bordeaux und Burgund sorgten dagegen frostige Temperaturen im April für einen Ernteausfall. Die EU-Mitgliedstaaten haben ihre Entscheidung zu Glyphosat vertagt. Es gibt erstmal keine Entscheidung darüber, ob das Herbizid weiter zugelassen bleibt. Beobachter sagen, es herrsche vor allem Unklarheit über die Folgen des Herbizids. Passend dazu haben Forscher der Universität California in San Diego in den USA eine neue Studie zu Glyphosat veröffentlicht. Dafür haben sie zwischen 1993 und 2016 immer wieder Urinproben von gut 100 Kaliforniern untersucht. Ergebnis: Die Menge an Glyphosat und seine Abbauprodukte hat sich in diesen gut 20 Jahren im Urin verfünffacht. Das Jahr 1993 als Beginn der Untersuchungen ist interessant, weil in Kalifornien seit 1994 genetisch veränderte Nutzpflanzen angebaut werden. Seitdem wird der Unkrautvernichter sehr viel häufiger eingesetzt. Vor kurzem wurde Glyphosat in Kalifornien als potenziell krebserregend eingestuft. Umweltschützer geben dem Mittel auch die Schuld daran, dass so viele Insekten sterben. Landwirte fordern dagegen die Verlängerung der Glyphosat-Zulassung in der EU, auch um weltweit konkurrenzfähig zu bleiben. Professoren händeringend gesucht. So könnte man einen Aufruf der Universität für Wissenschaft und Technik Pyongyang zusammenfassen. Die Uni ist die einzige westlich und privat finanzierte in Nordkorea. Und jetzt leidet sie unter dem Reiseverbot für US-Amerikaner. Das hatte das US-Außenministerium beschlossen, nachdem im Juni der US-Student Otto Warmbier gestorben war. Er hatte in Nordkorea im Gefängnis gesessen. Dieses Reiseverbot führt jetzt dazu, dass die Uni für Wissenschaft und Technik Pyongyang seit Semesterbeginn im September deutlich weniger Dozenten hat. Deshalb sucht die Uni jetzt explizit Professoren nicht aus den USA, besonders aus Asien und Europa. Mit diesen Dozenten möchte sie dann wieder in vollem Umfang ins Sommersemester starten.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr erlebt jetzt einen Moderator in Deutschlandfunk Nova, der sich aufregt. Das ist ein Thema, bei dem ich uns Deutsche wirklich, wirklich nicht verstehe. Es geht um Bargeld. Ich hasse Bargeld schon immer. Das ist dreckig, das ist unpraktisch, es verstopft die Taschen, es ist ein Zeitfresser an der Kasse. Und egal, wo ich im Ausland bin, gefühlt überall darf ich meine Packung Kaugummi mit Kreditkarte zahlen oder meine U-Bahnfahrt mit der Smartwatch oder mein Abendessen mit dem Handy. Nur hier geht das immer noch nicht. Und wieso rege ich mich heute so auf? Apple Pay gibt's ab sofort auch in Dänemark, in Finnland, in Schweden und, Achtung, in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und damit kann man jetzt in 20 Ländern mit Handy oder Uhr bezahlen, nur in Deutschland. Geht das nicht? Ist weiterhin ein Entwicklungsland. Bei Google Pay ist das übrigens ganz genauso. Carsten Bjeski ist Experte für bargeldloses Bezahlen und Chefvolkswirt der ING DiBa. Herr Bjeski, Sie haben eine große Umfrage zum Bargeld gemacht. Warum hängen die Deutschen so an ihrem Bargeld?
Ja, da gibt es eigentlich zwei Gründe für. Das erste ist, dass die Deutschen eigentlich Kontrolle haben wollen über ihr monatliches Geld. Und das ist so ein bisschen gut haushalten mit dem Geld. Und da haben sie das Gefühl, dass wenn sie das Geld spüren können, wenn sie es im Portemonnaie sehen können, dass man dann besser einschätzen kann, habe ich noch genug Geld am Ende des Monats oder nicht. Der zweite Grund, den es in Deutschland gibt, ist eigentlich Privacy, Datenschutz. Dass Menschen Angst haben, dass wenn ich jetzt jegliche Zahlung mit der Karte mache oder online mache, dass ich dann kontrolliert werden kann, und das wollen die Leute auch nicht.
Gut, okay. Ich kann ja verstehen, dass Menschen Angst haben. Ich kann auch verstehen, dass Menschen gerne was in der Tasche fühlen wollen. Aber ich kann nicht verstehen, dass ich beim Bäcker nicht mit der Visa-Karte zahlen kann. Dass ich meinen Kaffee um die Ecke nicht mit der Master oder mit der Amex bezahlen kann. Das kann ich nicht verstehen. Warum gibt es beim Bäcker keine Kartenlesegeräte?
Und das ist auch noch ein Grund, dass es natürlich für die Händler teuer ist. Ja, es gibt tatsächlich auch kein einheitliches System. Und für die Händler ist es scheinbar im Augenblick immer noch zu teuer und rentiert es sich nicht. Das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Da hat man Zahlungsmittel oder auch Zahlungssysteme, die besser aufeinander anschließen. Und die große Frage wäre, ob Deutschland nicht doch dafür bereit wäre, wenn man nämlich auch den Händlern ein einheitliches Zahlungssystem anbieten kann, was nicht mit Extrakosten kommt, ob dann der Händler es nicht doch anbietet. Und ob dann der Deutsche letztendlich auch sein Bargeld ein bisschen loslässt.
Also müssten da die Banken ran. Also ihr müsstet ran. Ihr müsstet Angebote an die Händler machen.
Es gibt natürlich schon auch immer wieder Angebote. Es ist teilweise von den Banken. Die Banken müssen zusammenarbeiten, ja, weil eine einzelne Bank kann das natürlich in dem Fall nicht machen. Das heißt, es muss zusammengearbeitet werden. Es gibt immer mal wieder Versuche. Stößt dann auch letztendlich immer ein bisschen auf Ablehnung von einerseits den Händlern und andererseits auch den Kunden. Und immer wieder, was wir in Deutschland auch gerne sehen, wir sind eher ein bisschen konservativer, wir sind zurückhaltender, was neue Technologien angeht. Und dass da einfach so ein Abstand genommen wird hinsichtlich neuer Technologien, obwohl wir natürlich um uns herum in allen anderen europäischen Ländern sehen, dass die Akzeptanz vom Bezahlen mit der Karte, vom Online-Bezahlen, vom Bezahlen mit dem Smartphone viel höher ist.
Aber ich kann mir vorstellen, also gerade so Leute in unserem Alter, die auch mal im Ausland gelebt haben, die zurückkommen und denken, oh Gott, Steinzeit hier. Ich habe 3 Jahre in London gelebt, ich bezahle mit der Uhr dort, ich bezahle mit dem Handy, manchmal noch vielleicht mit der Karte. In Deutschland geht das alles nicht. Also vielleicht müsste da sogar die Politik mehr tun. Also eine EU-Richtlinie, die besagt, dass alle Läden ein Lesegerät haben müssen.
Ja, das ist ein interessanter Ansatz. Gut, normalerweise würde natürlich ein Volkswirt sagt immer, der Markt muss es selber regeln. Das heißt, hier müsste dann auch die Nachfrage, das Angebot steuern im Grunde genommen. Ganz ehrlich, gehe mal davon aus, dass es auch noch eine Generationsgeschichte ist und dass wir sehen werden, wenn jetzt die Generation, die mit Smartphones aufgewachsen ist, die online aufgewachsen ist, die werden auch einen anderen Bezug dazu haben. Wir sind auch einfacher in der Lage, um dann wirklich mit der Karte, mit dem Telefon zu bezahlen. Also es ist durchaus vorstellbar, dass dieser Hang zum Bargeld in Deutschland auch in den kommenden Jahren zurückgehen wird.
Kann es irgendwelche negativen Folgen für Deutschland haben, wenn sich die Deutschen sehr lange am Bargeld festkrallen, also finanzpolitisch, wenn alle anderen auf komplett bargeldlose Welt umgestiegen sind und wir noch unsere 20-Euro-Scheine in der Tasche haben?
Nein, ich meine, das hat natürlich auch Vorteile. Sozusagen das Gegenstück zum Beispiel zum Privacy oder zur Offenheit ist natürlich, dass ich mit mehr Online-Bezahlen und mit dem Kartenbezahlen natürlich auch Schwarzgeld zurückdrängen kann. Das wäre eher noch im Vorteil auch für Deutschland.
Ja.
Denn auch es gibt wenig Länder, wo der Widerstand zum Abschaffen des 500-Euro-Scheins so hoch war wie in Deutschland. Gibt es ansonsten Nachteile, wenn wir jetzt zu lange dran hängen? Würde ich sagen, nein. Ich meine, den einzigen Nachteil, den man haben wird, ist, wir sind ja mittlerweile auch immer attraktiver geworden für Touristen, für ausländische Touristen und dem ausländischen Touristen zu erklären, dass er erstmal wieder irgendwo sein Geld abheben muss, bevor er dann bar bezahlt, denke ich, da verliert man vielleicht doch auch einiges an Gewinn, wenn man anstatt dem Touristen einfach die Möglichkeit zu geben, mit seinem Telefon, mit seiner Karte direkt im Laden zu bezahlen.
Und ansonsten warte ich einfach, bis der erste Bäcker tatsächlich sich herablässt, ein Kartenlesegerät zu haben und dann gehe ich halt nur noch zu dem und die anderen haben Pech gehabt.
Ganz genau.
Carsten Brzeski, Experte für bargeldloses Bezahlen in Deutschland von Nova. So, fertig mit Aufregen bei mir. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da komplett anderer Meinung seid als ich. Ihr könnt mir auch gerne schreiben. mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Das ist mal ein Hall hinten raus, oder? Nicht schlecht. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Marie, Sophie, Elias und Alexander. Das waren im vergangenen Jahr die beliebtesten Vornamen, die Eltern ihren Kids gegeben haben. Mit einem dieser Namen dürfte es beim Standesamt ziemlich einfach gewesen sein, den Namen eintragen zu lassen. Das sind ganz normale Namen. In Kassel, da sind Eltern jetzt mit ihrem Namenswunsch aber gescheitert, Ralf Klein. Wie wollten die ihr Kind nennen?
Die wollten ihren Sohn Lucifer nennen. Ja, wörtlich übersetzt bedeutet der Name ja eigentlich nur Lichtträger. Aber Lucifer ist im christlichen Sprachgebrauch ja auch eine andere Bezeichnung für den Teufel. Und da hat der zuständige Standesbeamte gesagt, nee, das machen wir nicht. Der Name könnte das Wohl des Kindes gefährden.
So, und der kann das einfach so entscheiden, ne?
Ja, das wurde dann ans Amtsgericht in Kassel weitergeleitet. Die haben das eingeschaltet und da hat dann das Gericht die Eltern irgendwann überzeugen können, dass der Name vielleicht nicht die beste Idee ist. Also die konnten sich dann einigen und dann haben sie ihren Sohn nicht Lucifer genannt, sondern der heißt jetzt Lucian.
Lucian, der kleine Lucian möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
So.
Wann kann denn ein Standesbeamter oder dann auch ein Gericht einen Namenswunsch ablehnen?
Also bei einem Namen muss immer klar erkennbar sein, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Du kannst deine Tochter also nicht Oliver nennen, Ralf zum Beispiel. Ne?
Olivia geht aber.
Olivia geht natürlich. Dann muss der Name irgendwo auf der Welt existieren. Also er muss den Charakter eines Vornamens haben. Und dann geht es natürlich auch um die Persönlichkeitsrechte des Kindes. Also völlig alberne oder beknackte Namen, die das Kind irgendwie bloßstellen könnten oder es lächerlich machen. Die können dann wirklich abgelehnt werden. Das waren in der Vergangenheit zum Beispiel Namen wie Pepsi Carola, Pfefferminz, Popo oder Crazy Horse.
Der kleine Popo möchte aus dem Kinderparadies ab. Also wirklich, dass Eltern ihre Kinder ernsthaft so nennen wollen.
Ja, ich meine, dagegen ist Lucifer ja noch harmlos. Man versteht aber auch nicht immer, was abgelehnt und was dann doch akzeptiert wird. Im hessischen Gudensberg heißt ein Mädchen Gretchen Schneewittchen. Galaxina wurde auch mal akzeptiert, genauso wie Cinderella Melody oder einfach auch Napoleon. Also am Ende kommt es wohl ein bisschen drauf an, wer beim Standesamt sitzt, bei wem du landest und ob der gesoffen hat oder so, ich weiß es nicht.
Oder wie der selbst heißt, vielleicht heißt oder der ja. Der,
vielleicht heißt der auch
Popo und denkt dann.
Vielleicht heißt der Popo Napoleon und ja.
Dann winkt das durch. Eltern in Kassel wollten ihren Sohn Lucifer nennen, das fand der Standesbeamte allerdings nicht so gut, da haben sich die Eltern und das Gericht auf einen anderen Namen geeinigt. Kuriose Namen gibt es aber natürlich in Deutschland trotzdem sehr, sehr viele, ich sag nur Cinderella Melody.
Ich bin froh, dass wir Ralf und Rahel heißen.
Was sehr ähnlich ist, Ralf und Rahel.
Sehr.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Würdet ihr sagen, dass Angela Merkel massiven Einfluss auf euer Leben hat? Nö, oder? Ja, nicht wirklich. In China ist das anders. Neben den Eltern und Freunden spielt Chinas Staatschef eine große Rolle im Leben der Menschen. Jetzt nach dem Parteitag ist Xi Jinping noch mächtiger als je zuvor. Das bedeutet, dass für die Leute so in unserem Alter dort ja sich auch ein bisschen was ändert. Die Generation zwischen 20 und 30 Jahren. Was können Sie jetzt erwarten? Wir sprechen mit der Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schill-Kupfer. Frau Schill-Kupfer, rund um den Parteitag sind in Peking Bars und Clubs geschlossen worden. Das ist zwar nur kurzfristig, aber trotzdem, ist das normal? Also wenn die Partei tagt, hat dort niemand zu feiern?
Viele Chinesen sind daran gewöhnt, dass in der Tat bei Großereignissen wie der Parteikongress ja auch einer ist, dann es mit allen möglichen Einschränkungen zu rechnen ist. Bars sind geschlossen, Straßen sind abgesperrt, Verkauf von bestimmten Gegenständen ist eingeschränkt, sehr viel mehr Ausweiskontrolle, bestimmte Plätze können gar nicht betreten werden. Also das ist etwas, womit viele Chinesen quasi aufgewachsen sind.
Aber wie gesagt, das ist ja nur eine kurze Einschränkung. Jetzt geht es um das, was die Chinesen und auch die vor allen Dingen junge Generation die nächsten Jahre beschäftigen wird. Was kann diese junge Generation von den Beschlüssen des Parteitags erwarten? Was könnte sich da auch für junge Leute in unserem Alter ändern?
Viele junge Leute haben ja generell ein sehr distanziertes Verhältnis zur Politik. Die grundsätzliche Einstellung ist, solange mir die Politik einen gewissen Rahmen bietet, meinen eigenen Lebensstil, meinen eigenen Plan zu verfolgen, ist das gut. Und darüber hinaus möchte ich mich auch nicht groß damit beschäftigen. Das heißt natürlich, diese Wohlstandsversprechen, die Xi Jinping gemacht hat, ist sicherlich ein Thema, was junge Chinesen beschäftigt. Der Aufstieg Chinas zu einer Weltmacht, also ein größerer Respekt im Ausland, ist sicherlich auch etwas, was viele beschäftigt, aber natürlich auch die ja schon vor dem Parteitag sich abzeichnenden Einschränkungen, was beispielsweise den Unterhaltungssektor angeht, bestimmte Filme, die nicht mehr gesehen werden dürfen oder auch die Eingriffe in die sozialen Medien.
Und darüber wird auch gesprochen. Also das ist durchaus Thema, worüber wird diskutiert?
Das ist kein Thema, was groß in der Öffentlichkeit diskutiert werden kann. Das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich jetzt im Rahmen eines solchen Parteitags sind die Zensoren ganz besonders am Werk. Aber man findet doch hier und da auch in privaten Chatgruppen einige ironische Hinweise darauf. Und wenn man mit Chinesen spricht, dann gibt es durchaus auch kritische Töne oder auch besorgniserregende Töne. Aber das ist sicherlich nicht etwas, was man jetzt in der großen Öffentlichkeit nachvollziehen kann.
Gut, besorgt sein ist das eine, aber dann trotzdem machen ist das andere. Also wenn ich jetzt in China leben würde, würde ich dann trotzdem einfach alles das machen, was ich möchte und die sozialen Netzwerke nutzen und die Filme gucken?
Ich würde mich natürlich, wenn ich in China leben würde, schon sehr viel mehr zurückhalten, gerade weil ja auch die chinesische Regierung jetzt vor dem Parteitag in einzelnen Fällen Signale gesendet hat. Also wenn jemand eine nur leicht kritische Äußerung über Xi Jinping beispielsweise veröffentlicht hat, dass er dann festgenommen wurde, oder auch Signale in Richtung Filmemacher konkret, die also zu lange Küsse zeigen würden. Oder also es geht auch nicht nur um Politik, sondern durchaus auch um die Art und Weise, wie bestimmte Darstellungen dann in Filmen thematisiert werden. Also das sendet schon ein Signal, dass man sicherlich mit sehr viel mehr Vorsicht in Zukunft agieren wird.
Jetzt kann man ja Menschen mit Geld relativ schnell ruhig stellen. Keine andere Generation wie die der 20- bis 30-Jährigen sind in China bisher mit mehr Wohlstand und Bildung ausgestattet gewesen wie die aktuelle. Was erwarten die denn noch von der Politik? Oder sagen die einfach, mir geht's so gut, ich lehne mich zurück, alles gut?
Sicherlich ist das eine Erwartung durchaus, dass es so weitergeht. Also genau diesen Wohlstand, dass der gewahrt wird, dass eben auch sich mehr Möglichkeiten bieten, auch den eigenen Lebensstil weiter zu verfolgen. Sicherlich durchaus auch sehr viel mehr Erwartung, was die Lebensqualität angeht. Also sichere Nahrungsmittel, eine saubere Umwelt, gerade wenn die Generation dann auch an die Familiengründung denkt. Sicherlich aber auch, und das kommt auch jetzt in den Kommentaren, in den sozialen Medien immer mal wieder durchaus das, was Xi Jinping verspricht, China zu einer nicht nur wohlhabenden, sondern auch international anerkannten Nation zu machen. Also auch, wenn man als Chinese im Ausland reist, dass einem nicht nur Kritik und Misstrauen entgegenschlägt, sondern Respekt und im besten Falle auch ein gewisses Verständnis und eine Sympathie für das, was China bislang erreicht hat.
Xi Jinping ist nicht sehr alt, er ist 64, aber dennoch gibt es auch jüngere Leute in seinem Dunstkreis, die gerade die junge Generation noch besser vertreten könnten?
nicht wesentlich jünger. Also wir kommen jetzt in der Führungsspitze, ich sag mal so die 200 mächtigsten Männer, und es sind ja nur sehr wenige, aber auch Frauen, kommen wir so auf Anfang, Mitte 50. Das sind so die jüngsten Vertreter. Wenn wir weiter runtergehen in den Verwaltungsebenen, jetzt auf Stadtebene oder Kreisebene, dann findet man doch an der einen oder anderen Stelle auch Leute in den 40ern. 30er ist sehr, sehr selten. Also das ist schon eine Generation natürlich jetzt gerade die mächtigsten Männer, die doch altersmäßig sehr weit von dieser jungen Generation entfernt sind.
Dankeschön. Christine Schikupfer über das junge China und den alten Präsidenten Xi Jinping. Und das war die Redaktionskonferenz am Mittwochabend. Mit im Studio war Rahel Klein. Dankeschön.
Danke auch. Schönen Abend.
Am Mikrofon.
Bis morgen.
Ralf Günther.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.